Also wenn wir mit dem Ergebnis anfangen, dann sah es so aus, dass die 14-Jährige zu 20 Arbeitsstunden verurteilt wurde.
Und dann hat er bei Auftritten immer bis ganz kurz vor diese Formulierung in dem Song gerappt, hat dann einfach sein Mic genommen, das irgendwie so in die Crowd gehalten, quasi die Aufforderung erteilt, das Publikum möge doch den Satz zu Ende bringen. Das hat das Publikum natürlich getan.
Das war die Frau von Bushido, der
Aber hallo.
gegenüber ja suggeriert wurde, du hast Kontakt zu der ganzen Fußballmannschaft des SV Werder Bremen.
Grundgesetz. Wow. Eine Erklärserie mit Grundgesetz verstehen e.V. und recht interessant.
Heute mit Simon von Grundgesetz verstehen. Den kennt ihr schon. Ich habe mich mit Simon nämlich schon für euch unterhalten. Beim letzten Mal haben Simon und ich über die theoretischen Grundlagen der Meinungsfreiheit gesprochen. Und heute haben wir uns gedacht, wir nehmen euch so ein bisschen mit und gucken uns ein paar echte Gerichtsentscheidungen an, damit wir für euch die Meinungsfreiheit so ein bisschen mit Leben füllen und euch so ein bisschen zeigen, wie die Abwägung mit anderen Grundrechten funktioniert. Lieber Simon, ich freue mich riesig, dass du heute wieder zugeschaltet bist und Zeit und Lust hast, ein bisschen mit mir über unser schönes Grundgesetz zu plaudern. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, hallo Steffi, schön wieder hier sein zu dürfen. Und wir wollen uns heute eben anhand praktischer Beispiele nochmal anschauen, insbesondere wie das mit dieser Abwägung von Meinungsfreiheit und anderen Rechtsgütern genauso funktioniert. Und da gehen wir querbeet mal so durch die Lebensrealität durch und schauen uns mal einen Fall aus dem Schulkontext an, wo eine Schülerin sich mit einem Lehrer streitet. Dann geht es auch mal um Gangster-Rap. Ja, da spielt auch ein bisschen die Kunstfreiheit mit rein. Und dann wird es aber auch ernsthafter. Wir gucken auch mal, wo spielt beim Thema Volksverhetzung die Meinungsfreiheit eine Rolle? Und ja, ich denke, damit haben wir die Möglichkeit, uns eine genauere Vorstellung von der Reichweite der Meinungsfreiheit zu verschaffen.
Ja, ich finde das ganz cool, weil ich finde, so anhand von Fällen kann man sich immer ein bisschen besser vorstellen, wie alles funktioniert. Du hast eben schon ein gutes Stichwort genannt. Du hast mir natürlich vorher schon ein bisschen verraten, was wir heute besprechen werden. Lass uns mal in die Schule gucken. Es ist ein Fall, der ist gar nicht mal so abwegig, finde ich. Also so aus dem Alltag gegriffen. Es dreht sich alles um eine 14-jährige, glaube ich, Schülerin. Die hat im Unterricht einen Lehrer fotografiert, das Ganze auf Facebook gepostet, was ich irgendwie sehr überraschend finde. Ich dachte immer, bei den Kids ist Facebook irgendwie tot, aber gut. Sie hat es auf Facebook gepostet und dieses Foto mit einem Kommentar ergänzt. Ich zitiere den jetzt wörtlich. Behinderter Lehrer ever. Es ist völlig klar, dass das offensichtlich grammatikalisch fehlerhaft ist, aber auch sonst hat es ein bisschen Ärger gegeben wegen diesem Post. Was ist da passiert?
Ja, also wenn wir mit dem Ergebnis anfangen, dann sah es so aus, dass die 14-Jährige zu 20 Arbeitsstunden verurteilt wurde. Die konnte sie dann abhalten in gemeinnützigen Einrichtungen, Vereinen oder Organisationen. Und ich finde, der Fall zeigt gleich mehrere interessante juristische Gesichtspunkte. Und ich wollte mal fragen, was ist dir denn als erstes in den Sinn gekommen oder aufgefallen, als du dir den Fall angeschaut hast?
Na, ich habe natürlich versucht, mich in die Lage von jemandem zu versetzen, der jetzt nicht gerade Anwalt ist. Ne? Sondern was würde einen wahrscheinlich objektiv an dem Fall wundern? Ich glaube, wo man drüber stolpern könnte, ist, dass man denkt, wieso wird die denn verurteilt? Ich meine, die ist Schülerin, die ist ja erst 14. Also das könnte ich mir vorstellen, ist so ein Punkt. Fakt ist, mit 14 bist du strafmündig. Also das heißt, es ist das Strafgesetzbuch zu beachten und das schränkt in dem Fall dann die Meinungsfreiheit ein. In dem Fall kannst du natürlich drüber nachdenken, 185 StGB, eine Beleidigung, weil es wird ja eine Missachtung kundgetan durch den Kommentar behindertster Lehrer ever. Was ich auch spannend finde, ist die Frage, welche Aspekte hat das Gericht da beurteilt? Wenn du jetzt nur den Post und den Kommentar, also Foto plus diese Bemerkung siehst, es ergibt sich ja nicht so wirklich, was diesem ganzen Beitrag vorausgegangen ist. Also irgendeine Zwistigkeit wird es ja gegeben haben. Ich weiß jetzt, worum es in der Entscheidung ging. Das Ding ist, es war ja nicht losgelöst, dass sie ihn einfach nur beschimpft hat, sondern es war Hintergrund, der Lehrer seinerseits hat ja ein Foto von ihr veröffentlicht, nicht auf Facebook, sondern auf der Homepage der Schule. Und darüber hat sie sich wahnsinnig geärgert und das war, glaube ich, so ein bisschen ihre Reaktion. Ihr Post ist aber komplett losgelöst und steht gar nicht im Kontext zu diesem Streit vorher. Es ist eine losgelöste Diffamierung und die Äußerung an sich, solo betrachtet, ist natürlich rechtswidrig und strafbar. Also das sind so die Punkte, die mir eingefallen sind.
Genau, ja, also ich finde, es zeigt auch, ja, nur jetzt mal vorausgesetzt, diese Veröffentlichung ihres Bildes auf der Homepage durch den Lehrer, dazu hätte sie nicht eingewilligt, wäre gegen ihren Willen geschehen. Ja, also Unrecht legitimiert oder erlaubt nicht dann selber mit Unrecht zu reagieren, zumindest nicht in Form einer Beleidigung auf Facebook. Und was ich noch interessant finde, und das ist, gilt grundsätzlich so, finde ich, für Beleidigungen im Zusammenhang mit sozialen Medien, man muss sich auch vor Augen führen, welche Reichweite Veröffentlichungen auf den sozialen Medien haben. Wenn wir uns den Fall jetzt nämlich zum Beispiel einmal vorstellen, der hätte auf dem Schulhof gespielt. Ja, nach dieser Veröffentlichung ihres Bildes auf der Homepage hätte sie auf dem Schulhof zu den gerade anwesenden Schulkollegen da gesagt, ja, behinderter Lehrer ever, dass der dieses Bild da auf der Homepage veröffentlicht hat, dann wäre der Kreis der Adressaten ja viel, viel geringer, als das der Fall ist, wenn du das auf Facebook veröffentlichst. Und damit ist die Wirkung dieser Beleidigung eine viel größere, wenn du das eben auf sozialen Plattformen teilst, dann wie in diesem Fall dein Profil auch nicht privat ist. Das heißt, theoretisch kann jeder Nutzer, jede Nutzerin der Plattform das lesen. Und damit hat natürlich so eine Beleidigung eine ganz andere Wirkung. Und die Verletzung der Ehre des Lehrers ist dementsprechend natürlich viel größer. Und so erklärt sich dann vielleicht auch dieses, sage ich jetzt mal, unter Jugendstrafrechtsgesichtspunkten doch harte Urteil, dass nur wegen dieses Posts in Anführungsstrichen direkt 20 Arbeitsstunden ausgeurteilt wurden. Das wäre so sicherlich nicht passiert, wenn diese Beleidigung auf dem Schulhof stattgefunden hätte. Also auch das ist, finde ich, so ein guter Takeaway dieses Falls. Man muss sich schon auch bewusst sein, wie viele Leute erreicht jetzt diese Meinungsäußerung, diese Beleidigung in diesem Fall.
Ja, finde ich auch. Und das kann man einfach mal zum Anlass nehmen, mal drüber nachzudenken. Was wäre denn richtiges Verhalten gewesen in der Situation? Das ist natürlich auch nicht in Ordnung, dass ohne dein Einverständnis oder in dem Fall das Einverständnis deiner Eltern, so viel Zeit muss sein, dein Foto auf der Homepage der Schule veröffentlicht wird. Dass man sich darüber ärgert, ist in Ordnung. Dann hätte man sich aber eben an den Lehrer wenden müssen und sagen, bin ich nicht mit einverstanden und meine Eltern übrigens auch nicht. Oder die Eltern hätten sich an den Lehrer wenden müssen. Ich hätte es noch nicht mal schlimm gefunden, wenn man einen Beitrag veröffentlicht hätte und gesagt hätte, ich finde es nicht in Ordnung, dass meine Schule über mich oder von mir Bilder veröffentlicht. Finde ich doof. Auch in Ordnung. Aber wenn du es so losgelöst postest, dann eben noch auf einer Social-Media-Plattform, die davon lebt, dass interagiert wird. Und Lehrer stehen natürlich ja sowieso im Fokus der Schüler. Sowas verbreitet sich rasend schnell mit jeder Interaktion. Du kannst das Ganze ja auch teilen. Und es wurde eben ohne Kontext veröffentlicht. Also wenn ihr euch mal ärgert über eure Lehrer und es ist berechtigt, dann vielleicht das Ganze einfach mal ansprechen und denkt drüber nach. Das ist, glaube ich, ein gutes Memo, das man sich mitnehmen sollte. Immer vorher drüber nachdenken. Sowas getippt ist schnell. Und wenn das entsprechend geteilt und geteilt und geteilt wurde, vielleicht auch mit Screenshots, habt ihr selber gar keinen Einfluss mehr drauf, ob das aus dem Internet wieder verschwindet. Und man sagt nicht ohne Grund, das Internet vergisst nicht. Also vielleicht lieber einmal öfter drüber nachdenken, ne? Wäre vielleicht ganz, ganz sinnvoll. Ich mache das immer, wenn ich kommentiere auch kritisch. Ich beleidige nie, aber ich kommentiere kritisch. Ich lasse das immer noch mal ein Momentchen sacken, ob das dann wirklich so rausgehen soll. Das war ein schöner Fall, Beleidigung aus dem Klassenzimmer heraus. Du hast eben schon angesprochen, es geht noch so ein bisschen in die Musikecke. Auch ein sehr schöner Fall, den wird vielleicht der ein oder andere mitverfolgt haben. Es ging um ein Genre, das so gar nicht meines ist, aber der Fall ist rechtlich sehr spannend. Es geht um Flair und Bushido. Bushido und Flair haben sowieso immer dauernd Beef. In letzter Zeit ist ein bisschen ruhig, ne? Kann ja jeder öffentlich nachverfolgen. So, und Flair hat einen Song rausgebracht, No Name. Und da behauptet er, dass Bushido nicht der Vater seiner, sind es 3 oder 4, ich habe es mir nicht gemerkt, seiner 4 Kinder, glaube ich, mit seiner Frau ist, sondern dass die Kinder genau genommen vom kompletten Fußballclub Werder, SV Werder Bremen stammen könnten. Und Flair wurde dann per einstweiliger Verfügung gerichtlich untersagt, dass er diese Songzeile wiederholt nochmal veröffentlicht, nochmal irgendwie vorträgt. Es gab auch die Androhung eines Bußgelds in der gerichtlichen Entscheidung bis zu 250.000 Euro. Das klingt jetzt wahnsinnig viel, aber das ist so Standard, ne? Also bis zu 250.000 Euro heißt nicht, dass es die dann wirklich werden. Und er hat sich nur gedacht, so Leute, ich darf das nicht nochmal öffentlich sagen. Ich löse das jetzt anders. Und dann hat er bei Auftritten immer bis ganz kurz vor diese Formulierung in dem Song gerappt, hat dann einfach seinen Mic genommen, das irgendwie so in die Crowd gehalten, quasi die Aufforderung erteilt, das Publikum möge doch den Satz zu Ende bringen oder die Zeile. Und das hat das Publikum natürlich getan. Das ist natürlich ein extrem spannender Fall, weil du dich jetzt fragst, naja gut, er hat das ja selber gar nicht gesagt. Das Landgericht sah das aber anders und hat ein Bußgeld tatsächlich verhängt in Höhe von, ich glaube, 65.000 Euro. Flair fand das ungeil, hat dann Beschwerde eingelegt beim OLG München und sogar eine Verfassungsbeschwerde eingereicht beim Bundesverfassungsgericht, scheiterte aber an allen Fronten. Ich finde das ein mega spannender Fall, weil das, was ihm untersagt wurde, nämlich das selber nochmal öffentlich äußern, hat er ja nicht getan.
Genau, ja, das ist wirklich ein spannender Fall und für die Gerichte spielten jetzt verschiedene Fragen eine entscheidende Rolle. Also im Ausgangspunkt, wir haben eingangs gesagt, es geht eben oft um die Abwägung von den verschiedenen Rechtsgütern. Jetzt muss man hier noch berücksichtigen, hier hat die Meinungsfreiheit in einer bestimmten Form eine Rolle gespielt, nämlich in der Form der Kunstfreiheit. Die spezialisierte an gewissen Punkten nochmal, aber gedeckt ist auf jeden Fall von der Kunstfreiheit auch Meinungsäußerung. Das steht sozusagen auf der Seite von Flair. Und auf der Seite der Betroffenen, da muss man jetzt nämlich auch genau hingucken, das sind mehrere Personen, steht das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das ist wieder diese persönliche Ehre. Da hatten wir in der ersten Folge auch schon mal drüber gesprochen. Das ist so ein Rechtsgut, was eben die Beschränkung der Meinungsfreiheit bewirken kann. Das steht auch in Artikel 5 Grundgesetz drin. Welche Personen waren hier betroffen? Das waren ja verschiedene. Das war zum einen Bushido, weil dem wurde gesagt, du bist gar nicht der Vater deiner Kinder. Das war die Frau von Bushido, der gegenüber ja suggeriert wurde, du hast Kontakt zu der ganzen Fußballmannschaft des SV Werder Bremen. Und dann aber auch noch den Kindern, denen damit vermittelt wird, du weißt gar nicht, wer deine Eltern sind, beziehungsweise in dem Fall dein Vater. Und das spielt jetzt für die gerichtliche Beurteilung eine entscheidende Rolle, sich da diese drei Verhältnisse anzugucken, von Flair zu Bushido, von Flair zu der Frau und von Flair zu den Kindern von Bushido. Und wenn wir uns erstmal das Verhältnis zu Bushido angucken, da sagen alle Gerichte, der Bushido muss das ertragen, weil der befindet sich in dieser, ja, im Gangster-Rap nun mal künstlerischen Auseinandersetzung der gegenseitigen Beleidigung. So funktioniert ja dieses Genre. Der teilt genauso aus gegen Flair, teilweise wohl in vergleichbarer Härte. Du musst dir das Bushido gefallen lassen, dass Flair so hart auch dich angreift. Gleiches tatsächlich haben die Gerichte auch gegenüber der Frau gesagt, weil die war auch nicht ganz unbeteiligt. Die hatte sich auch auf Instagram in diesen Streit eingemischt und auch dort, ja, Flair in einer gewissen Weise angegangen und beschimpft. Und das ist jetzt entscheidend auch im Vergleich zu den Kindern. Sie als erwachsener Mensch hat ganz andere Möglichkeiten, auf solche Vorwürfe zu reagieren und öffentlichkeitswirksam sich auch zu verteidigen. Genau das war eben das Problem bei den Kindern. Und dort sagt das Gericht, Flair, da unterliegst du mit deiner Kunstfreiheit bzw. Meinungsfreiheit gegenüber der persönlichen Ehre dieser Kinder. Denn da war es so, zum Zeitpunkt der Beleidigung war das älteste Kind, war gerade mal 7 Jahre. Die anderen waren sogar noch jünger. Und da sagt das Gericht, diese Kinder haben faktisch keine Möglichkeit, sich gegen solche Vorwürfe zu wehren. Und die haben natürlich auch eine persönliche Ehre. Ja, man muss nicht eine gewisse Reife oder ein gewisses Alter erreichen, um eine eigene Ehre zu haben. Und da sagen die Gerichte, du kannst nicht Kinder, die so schutzlos sind, in der Form öffentlichkeitswirksam beleidigen. Das betrifft erstmal nur Frage, ob diese Aussage überhaupt von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Und da sagen sie auf jeden Fall gegenüber der Kinder nicht mehr. Und jetzt war aber noch die Frage, er hat es ja gar nicht selber geäußert. Und da sagen die Gerichte auch, und ich denke, das ist auch ja, einfach mit gesundem Menschenverstand nachzuvollziehen, so kann man sich natürlich nicht aus der Affäre ziehen. Also man kann das nicht alles so vorbereiten und diesen Song singen, um dann zu sagen, so, jetzt sing das hier irgendwie vielleicht sogar 40.000, was vielleicht nochmal krasser ist, als wenn das jetzt so der Musiker da sagt oder singt. So kann man sich eben nicht aus der Affäre ziehen. Auch wenn man sozusagen eine Beleidigung provoziert, muss man dafür gerade stehen und trägt dafür die Verantwortung.
Ja, finde ich auch völlig richtig, die Entscheidung. Das spielt in einem Fall, den wir nachher auch noch besprechen, hat das, also nicht in dem konkreten, aber in dem vergleichbaren auch eine Rolle gespielt. Da ging es darum, dass jemand bei einer Wahlveranstaltung auf der Bühne stand und eine verbotene Parole angeteasert hat mit dem ersten Satz. Und das Publikum hat das Ganze dann vollendet, genau so, wie es beabsichtigt war. Also das ist ein Move, der ist hier nach hinten losgegangen, zu Recht. Weil ich glaube, er hat fest damit gerechnet. Es war auch klar, dass die Fans das natürlich dann zu Ende bringen. Und was man auch sehen muss, die Gefahr ist ja relativ groß, dass durch dieses gezielte Auffordern, dass es ja ist, und die ganzen Menschen, die da mit den Handys stehen, dass ja nochmal um ein Vielfaches multipliziert wird, weil die Leute filmen alle mit, stellen es dann online. Also ich weiß nicht, ist meine persönliche Meinung. Das war schon ziemlich kalkuliert, würde ich sagen. Und mit den Kindern ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich. Weil natürlich können die sich nicht wehren. Das Älteste ist jetzt 7 Jahre alt. Und wenn du aber überlegst und bedenkst, wie Kinder heute schon soziale Medien konsumieren auf den Handys oder ältere Geschwister haben, die ihnen dann was zeigen, es ist überhaupt nicht abwegig, dass so ein Kind dann in die Kleineren in den Kindergarten, die Größeren in die Schule kommen und werden dann von Mitschülern damit konfrontiert. Wir wissen, was ist denn bei euch los, ne? Das ist überhaupt nicht dein. Also es pflanzt sich ja fort. Und das ist auch was man abseits von dem konkreten Fall vielleicht auch bedenken muss, wenn man sowas in die Welt trägt. Das ist dann in einem anderen Kontext relevant. Aber ich denke halt, Deutschrap-Beef hin oder her, die Kinder kann man rauslassen. Das ist aber jetzt so meine persönliche Meinung. Was ich spannend finde an dem Fall, man kann mehrere Schlussfolgerungen ziehen. Kunstfreiheit, ja, ist eine spezielle Ausprägung der Meinungsfreiheit, aber auch künstlerische Betätigung ist nicht grenzenlos möglich. Auch da sind Rechte anderer zu beachten. Und ich finde es sehr spannend, dass man sich merken kann, bei der Beurteilung der Beleidigung ist die Fähigkeit des Opfers zu berücksichtigen, sich zur Wehr zu setzen. Und bei Kindern selbstverständlich ist das geringer, sodass wir hier eben eine Beleidigung hatten. Und Memo, etwas durch Dritte ausführen zu lassen, das bringt einen selber nicht aus der Nummer raus unter Umständen, sondern man macht sich eben selber strafbar, finde ich ganz schön.
Ich finde auch schön, dass man eigentlich an dem Beispiel sieht, auch bei diesen juristischen Erwägungen, das hört sich manchmal total kompliziert an. Ich finde das eigentlich ein schöner Fall dafür, der zeigt, es geht auch oft um gesunden Menschenverstand. Ich kann mich dann auch an meine Schulzeit erinnern, auf dem Schulhof, ja, du hattest irgendwie den Obermacker der Schule, der war 3 Köpfe größer und der hat sich dann immer irgendwelche Kleineren rausgesucht, um die halt zu schikanieren oder mal zu verprügeln oder so. Und schon damals hat man dann diesen Satz irgendwie gehört und gelernt, ja, misst dich doch mal mit Gleichaltrigen wenigstens. Ja, wenn du schon irgendwie auf Krawall aus bist, wie eben so ein Gangster-Rapper, dann such dir jemanden, der sich auch wehren kann. Und dann kannst du zeigen, wie stark du wirklich bist. Ja, ob man das jetzt machen muss oder nicht, aber so vom Grundsatz her, dass da eine gewisse so Waffengleichheit herrscht. Und das zeigt sich einfach nur in diesem Fall. Ja, als erwachsener Mann kannst du nicht irgendwelche kleinen Kinder beleidigen. Das ist ja eigentlich offensichtlich. Und solche Erwägungen, die spielen auch für Gerichte eine Rolle. Und das macht dann, finde ich, manchmal so Urteile auch nahbarer, wo man dann so selber erkennt, ja, ist ja im Grunde eigentlich auch logisch, ne?
Absolut. Deswegen gefällt mir das die Entscheidung am Ende sehr gut. Ich will gar nicht unterstellen, dass bewusst die Kinder beleidigt werden sollten. Es zeigt aber, wozu Gedankenlosigkeit führen kann, ne? So in der eigenen Vermarktung gefangen, so hier, den will ich dissen, die will ich dissen. Und dann halt vielleicht einfach eben nicht drüber nachgedacht, dass da eben auch die Kinder mit dranhängen. Und deswegen finde ich immer eine gute Idee. Auch hier gilt, wie vorhin bei dem Facebook-Post, denkt doch einfach mal drüber nach, bevor ihr es macht. Ja. Ich glaube, das kann man sich auch ganz gut merken. In dem Fall hat ja eine Rolle gespielt, so ein bisschen, zumindest was Bushido angeht. So, wer austeilt, muss auch ein bisschen einstecken können. Und dazu gibt es ja noch ein sehr interessanten Fall, den finde ich auch sehr unterhaltsam. Und du hast das letzte Mal schon was betreffend Böhmi mitgebracht, Böhmermann. Und heute wieder. Das letzte Mal ging es ja um das Erdogan-Schmähgedicht. Da verlinke ich die Episode nochmal, weil das fand ich auch sehr spannend. Diesmal geht's um einen Imker. Habt ihr wahrscheinlich auch alle verfolgt. Ging durch die Medien, nicht nur durch die sozialen Medien, sondern durch die Medien. Böhmermann hat in seiner Fernsehsendung Neo Magazin Royal einen Imker kritisiert, der Bienenpatenschaften anbietet. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass es sowas gibt. Und Böhmermann hat so ein bisschen halt ihm unterstellt, dass es diese ganzen Bienenpartnerschaften sowieso nur gibt, um so ein bisschen den Honig besser verkaufen zu können, weil das der Bienenpopulation letztlich ja gar nicht zugutekommt, wenn es da eine Patenschaft gibt. Und deswegen hat er gesagt, das sei Bee-Washing. Und der Imker fand das, glaube ich, ich weiß es nicht, vielleicht semi-witzig und hat reagiert. Und zwar hat er dann ein Glas Honig gehabt, da war das Foto von Böhmi drauf und so eine Ergänzung, so ein Spruch, führender Bienen- und Käferexperte. Das fand ich ganz putzig und ehrlich gesagt auch ganz schlagfertig. Böhmi fand es nicht so cool.
Genau, ja, der sonst so auch freche Böhmermann sah darin nämlich eine Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte. Und er klagte dann auf Unterlassung der Nutzung seines Namens und seines Bildes. Und die Gerichte haben diese Klage aber abgewiesen und haben gesagt, nee, du hast keinen Unterlassungsanspruch. Vereinfacht gesagt, war es so, dass die Gerichte meinten, wer austeilt, muss auch einstecken können. Vor allem, wenn beides so im Stil der Satire in der Öffentlichkeit passiert. Also wenn beide sich so beißender Ironie bedienen. Aber hast du nochmal geschaut oder kannst du nochmal erklären, wie genau da jetzt diese Argumentation rechtlich aussah? Weil das ist ja erstmal nur so ein Satz, ja, wer austeilt, muss auch einstecken können. Aber wie sieht das genau aus, vor allem juristisch?
Ganz spannend war die Frage, die eine Rolle gespielt hat, inwieweit erstreckt sich der Schutz von Artikel 5 Absatz 1 in dem Fall auch auf kommerzielle Meinungsäußerungen und selbst auf, wenn man das eben als zutreffend unterstellt, Absatz fördern von dem Honig, auf Wirtschaftswerbung, wenn die eben einen wertenden, meinungsbildenden Anteil hat. Das fand ich eine ganz spannende Frage, weil das ist ja nicht die Standardkonstellation, die du jetzt bei Meinungsäußerungen hast. Und hier war eben die Besonderheit, dass ein Bild mit veröffentlicht wurde und aber das Ganze durch eine Meinungsäußerung, das war ja schon so ein bisschen abwertend, ergänzt wurde. Und hier war eben die Frage, wie ist die Meinungsfreiheit des Imkers auch im kommerziellen Kontext zu werten im Verhältnis zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht von Böhmermann? Und zu dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht gehört natürlich auch das Namensrecht und das Recht am eigenen Bild. Das musste in Interessenausgleich quasi gebracht werden oder musste eine Abwägung stattfinden. Und das fand ich schon ein paar sehr interessante Punkte in der Konstellation.
Ja, okay, das leuchtet ein, genau, dass sozusagen diese beiden Rechtsgüter da in Abwägung zueinander standen. Was da, glaube ich, halt ausschlaggebend war, ist auch, dass ja Böhmermann erst Anlass gegeben hat dafür, dass dann der Imker so reagiert hat. Also der Imker hatte ja mit Böhmermann überhaupt nichts zu tun. Dann hat Böhmermann das zum Gegenstand seiner Sendung gemacht und dem eben vorgeworfen, dass das halt sogenanntes Bee-Washing sei. Also der damit eigentlich nur seinen Absatz fördern will und den Bienen kommt da eigentlich gar nichts zugute, der will damit eigentlich einfach nur Geld verdienen. Jetzt könnte man ja aber sagen, dass das, also das muss ja irgendwie auch erkennbar sein. Also du läufst durch einen Supermarkt und plötzlich steht da so ein Honigglas und da ist auf einmal Böhmermann drauf und dann steht da irgendwie führender Bienen- und Käferexperte. Ich glaube, wichtig war auch, dass zumindest nach Vorstellung des Gerichts eben klar war, ein, sag ich mal, durchschnittlicher Verbraucher erkennt schon, dass das Böhmermann ist und dass da irgendwas vorgefallen sein muss. Also, dass da jetzt nicht wirklich suggeriert wird oder, sag ich mal, dargestellt wird, dass Böhmermann wirklich Expertenwissen für Bienen oder Käfer hätte, was er ja offensichtlich oder ja natürlich nicht hat. Zumindest kein ausgewiesener Käferexperte oder Bienenexperte. Und der Imker hat extra sogar noch so einen QR-Code, das habe ich gesehen, auf diese Verkleidung von diesem Honigglas gemacht. Und wenn man diesen QR-Code geöffnet hat und den Link, dann ist man eben auf eine Homepage geleitet worden, wo dann auch viele sachliche Hintergrundinformationen zu diesem, erstmal zu diesem Konflikt zwischen den beiden geliefert wurde, aber auch dann dieses genaue Konzept, wie diese Bienenpartnerschaft aussieht. Also, dass sich der Imker trotz allem auch schon darum bemüht hat, dann den Verbrauchern Informationen zugänglich zu machen, um zu erklären, warum jetzt das Bild, das Gesicht und der Name von Böhmermann auf diesen Honiggläsern auftaucht. Das hat dann wohl auch noch für den Imker gesprochen und so dann zu dieser Abwägungsentscheidung zugunsten des Imkers geführt.
Also ich finde die Entscheidung sehr richtig. Ich mag vieles, was Böhmermann macht. In dem Fall habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, warum da so scharf reagieren. Meine persönliche Auffassung dazu war auch, hey Junge, du hast angefangen. Du hast angefangen. Der Imker war wahrscheinlich relativ überrascht. Und so mein erster Gedanke dazu war, das ist die haptische Variante eines Reaction-Videos. Also, ja, er hat ja nur darauf Bezug genommen. Also so ein Stück weit, finde ich, kann man sich da schon mitnehmen, wer öffentlich satirisch scharf kritisiert oder ironisch scharf kritisiert, der ist ein bisschen weniger schutzwürdig als jetzt, sage ich mal, der normale Durchschnittsbürger, der sich eben nicht selbst exponiert, genau mit solchen Auftritten. Und wenn dann jemand auf deine Satire reagiert, bist halt ein bisschen weniger schutzwürdig. Oder wie es in den Malt hineinruft, so schallt es halt zurück. So hätte man früher gesagt. Oder wie eben, wer austeilt, muss auch einstecken können. Was ich auch einen wichtigen Punkt finde, ist, dass natürlich bei der von Böhmermann letztlich eröffneten Auseinandersetzung die Öffentlichkeit auch ein Interesse dran hat, wie die Auseinandersetzung weitergeht. Also das, finde ich, ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ja, das Eröffnungstänzchen hat ja Böhmermann aufs Parkett gelegt und viele haben die Sendung gesehen und wollen dann natürlich auch wissen, wie die Auseinandersetzung weitergeht. Und es ist nicht unüblich, wenn er öffentlich kritisiert, dass dann was zurückkommt. Also ich finde, das ist auch noch so ein Punkt, der ganz spannend ist. Ja, öffentliche Wahrnehmung ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort für den nächsten Fall, den du mitgebracht hast. Der ist, das ist jetzt ein krasser Cut, ehrlich gesagt, irgendwie so ein bisschen.
Ja.
Du weißt, worauf ich hinaus will, von Böhmermann. Das ist eine krasse Überleitung zu Palästina.
Ist schwierig, aber
wir machen das jetzt. Das ist keine, die Reihenfolge ist keine Bewertung. Wir haben einfach ein paar spannende Fälle zusammengesucht und das ist einer davon. Und ich glaube, der hat die Öffentlichkeit sehr bewegt. Das Thema bewegt die Öffentlichkeit sehr und deswegen finde ich es gut, dass wir heute drüber sprechen. Ich denke, jeder, der sich online bewegt, hat bestimmt schon mal den Satz gelesen, from the river to the sea. Ich kürze den jetzt ein bisschen ab. Bewusst noch einen Einschub, weil der Satz ist auch ein bisschen problematisch. Er geht dann irgendwann weiter mit will be free. Der Satz war oft zu lesen, zu hören mit dem Krieg in Gaza. Dieser Krieg wurde ausgelöst, viele erinnern es, im Oktober 23, 7. Oktober 23, durch einen Überraschungsangriff der Hamas. Es sind unglaublich viele Menschen dabei gestorben. Ich glaube, bei dem Angriff selber allein über 1200 Israelis. Es wurden hunderte Geiseln in den Gazastreifen verschleppt und ich glaube, Stand heute, wenn wir ausstrahlen, ist es hoffentlich nicht noch schlimmer geworden. Irgendwas 60.000 bis 80.000 palästinensische Opfer hat dieser Krieg gefordert. So, nun hat eine junge Frau, ich glaube um die 20 rum, bei einer verbotenen Ansammlung von 50, 60 Personen, natürlich in Berlin, Sonnenallee, Mitte Oktober diesen Satz angestimmt. Und dieser Satz ist insofern problematisch, als er die Befreiung Palästinas auf einem Gebiet zwischen dem Fluss Jordan und dem Mittelmeer zum Ausdruck bringt. Und da liegt halt nun mal Israel und die von Israel besetzten palästinensischen Gebiete. Wie ging dieser Fall aus?
Genau, auch dort können wir es vom Ergebnis versuchen aufzurollen. Also das Amtsgericht Berlin-Tiergarten verurteilte die Frau zu 40 Tagessätzen zu je 15 Euro. Also die musste 40 Tage 15 Euro zahlen. Das waren dann insgesamt 600 Euro. Und die Verurteilung stützte sich auf den Tatbestand des Verbots der Billigung von Straftaten. Das steht in Paragraph 140 Nummer 2 Strafgesetzbuch.
Genau, und da drängt sich natürlich direkt die Frage auf, warum? Als sie den Satz wiedergegeben hat, fand da überhaupt keine Straftat Erwähnung. Also wie kann sie mit diesem Satz, mit diesem Zitat oder manche bezeichnen es auch als Parole, eine Straftat gebilligt haben? Also ich finde, das ist erklärungsbedürftig.
Auf jeden Fall. Wie kommt man dahin? Wie kommt das Gericht dahin? Das ist nicht ganz einfach. Lass uns mal versuchen, da hinzukommen. Erstmal, was macht dieser 140 StGB, diese Billigung oder das Verbot der Billigung von Straftaten? Auch der zieht der Meinungsfreiheit dort eine Grenze, wo die Meinungsäußerung, die Billigung von schlimmen Straftaten, wie zum Beispiel oder insbesondere Morde oder Vergewaltigung beinhaltet. Ja, also wenn ich da eine Meinung äußere, in der ich solche Straftaten billige, ist das erstmal verboten. Wieso kann dieser Satz from the river to the sea so eine Billigung von Straftaten beinhalten? Das hat zunächst damit zu tun, dass dieser Satz wortlautgleich, also das ist natürlich in arabischer Sprache verfasst, aber es gibt so eine Charta der Hamas, also dieser Terrororganisation, das ist wie so eine Ideologieschrift, wo die so eigentlich ihre Ziele erklären und ihre Ideologie darlegen. Und da
genau, so ein
wird
Manifest,
eben,
so ein genau, Manifest irgendwie so, ja.
Genau. Und dort wird eben auch dieser Satz, kommt dort zur Anwendung, ja, also eben vom Fluss Jordan bis zum See, das soll alles Palästina sein. Das haben die dort auch in ihrer Charta festgehalten. Jetzt ist die Frage, wenn man jetzt selber diesen Satz wiederholt, billigt man dann damit die Straftaten, die von dieser Terrororganisation Hamas begangen werden? Also macht man sich das dann sozusagen zu eigen, wenn man diesen Satz verwendet? Und da gibt es einige Verfahren dazu, die aktuell laufen. Da kommt es, und das ist eben, glaube ich, auch das Allerwichtigste, was man von diesem Fall mitnehmen kann, ungemein auf die Umstände an. Man muss sich genau angucken, was ist der Kontext, unter welchen Umständen wurde dieser Satz geäußert. Und die Besonderheit dieses Falls war vor allem die zeitliche Komponente. Diese Demo hat, das muss ich nochmal genau nachgucken, 4 Tage nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober stattgefunden. Also nur 4 Tage danach gab es diese Demonstration und es wurde dieser Satz, ja, gesungen oder gerufen. Und da sagt das Gericht, wenn ich mich 4 Tage, nachdem diese Terrorgruppe 1200 Menschen das Leben genommen hat, etliche Menschen vergewaltigt hat und Geiseln verschleppt hat, wenn ich danach einen Satz rufe und eine Parole von mir gebe, die Teil des Programms dieser Terrororganisation ist, dann nehme ich zumindest in Kauf, dass damit eine Billigung zum Ausdruck kommt. Zu sagen, egal, auch wenn die das alles gemacht haben, ich unterstütze das. Ich schließe mich dem an. Das ist eine ganz, ja, auch umstrittene Entscheidung. Das ist was auch, denke ich, jetzt in der laufenden Zeit immer stärker konkretisiert wird durch auch weitere Entscheidungen anderer Gerichte. Und da kann man ganz unterschiedlicher Auffassung sein. Aber dort hat das Gericht gesagt, insbesondere aufgrund dieses engen zeitlichen Zusammenhangs zwischen diesem Überfall und der Begehung dieser Straftaten, die eben von Paragraph 140 StGB umfasst sind, und der Äußerung dieser Parole, dieser Zusammenhang ist so eng, dort müssen wir eben eine Billigung dieser Straftaten, die da stattgefunden haben, annehmen. Darauf stützt sich diese Verurteilung der Demonstrantin.
Ich finde das einen extrem spannenden Fall, weil ich auch glaube, rechtlich kannst du ganz grundsätzlich, ohne diesen zeitlichen Kontext, der für mich auch eine Rolle gespielt hat, in die eine wie in die andere Richtung argumentieren. Und das Gute ist ja, wir leben in einem Rechtsstaat und du kannst ja eine erstinstanzliche Entscheidung nochmal überprüfen lassen von einem höheren Gericht. Daraufhin, ob das erste Gericht alles richtig gemacht hat, führt dazu, dass das Risiko falscher Gerichtsentscheidungen erheblich sinkt. Und das höhere Gericht kann ja dann die erstinstanzliche Entscheidung aufheben. Ich persönlich finde, dass aufgrund dieses zeitlichen Zusammenhangs doch einiges dafür spricht, dass diese Auffassung des Gerichts schon vertretbar ist. Was man da sehr schön mitnehmen kann, ist, dass dieser Satz, gerade wenn du grundsätzlich gegen Krieg bist, der klingt ja erstmal positiv, der klingt ja erstmal schön. Und ich halte es gar nicht für abwegig, dass du den irgendwo aufschnappst und die Bedeutung gar nicht kennst oder woher dieser Satz kommt. Deswegen glaube ich, ist es immer ein guter Rat, bevor ich selbst online etwas poste oder draußen auf einer Demo irgendetwas rufe, ein Zitat, eine Parole, die ich irgendwo gehört habe, macht mal schnell einen Faktencheck. Ich glaube, das ist immer ein ganz guter Tipp, damit ich nicht besser völlig unschuldigen Geistes in irgendwas reinrenne. Ich glaube, das ist heutzutage ganz wichtig, weil ja diese, ganz egal, Zitate, Parolen, Sprüche, das verbreitet sich wahnsinnig schnell alles online. Du findest den Satz schön aufs erste Lesen, eignest ihn dir an und posaunst ihn dann irgendwann raus und dann ist es passiert. Also vielleicht ist das ein ganz guter Tipp.
Auf jeden Fall. Und wichtig ist natürlich auch, dass diese Verurteilung setzt voraus, dass man sich der Bedeutung dieses Satzes bewusst ist. Also selbst jetzt in dem Fall ist so ein bisschen, da schützt dann Dummheit doch ein bisschen vor Strafe, sage ich mal. Also das Gericht muss schon auch nachweisen, okay, man ist sich bewusst, dass eben dort eine Billigung zum Ausdruck kommen kann, weil das eben auch eine Parole ist, die von der Hamas verwendet wird oder zumindest in dieser Charta vorzufinden ist. Und dass das eben eine wichtige Voraussetzung ist bei der Beurteilung, ob jemand sich jetzt dort strafbar gemacht hat, das zeigt, finde ich, auch nochmal sehr, sehr schön der letzte Fall, den wir uns noch angucken wollen, der auch eher in die Kategorie harter Tobak fällt, aber meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig ist, auch für das Verständnis der Meinungsfreiheit bei uns in Deutschland. Steffi, was hat's mit diesem Urteil gegen Björn Höcke auf sich?
Ja, ein Urteil, das jeder kennen sollte und ich persönlich hab's sehr gefeiert. Ich sage den Satz nur zur Veranschaulichung jetzt einmal, damit jeder weiß, wovon wir sprechen. Ich distanziere mich ausdrücklich und ich mache mir den nicht zu eigen, sondern ich verurteile das zutiefst, aber sonst versteht man einfach nicht, wenn man es umschreibt, worum es geht. Und es sind ja Bildungszwecke, zu denen wir das hier äußern. Herr Höcke, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, hat bei Wahlkampfveranstaltungen die verbotene Parole "Alles für Deutschland" geäußert. Hintergrund ist, diese zu Recht verbotene Parole stammt historisch gesehen von der SA, also Sturmabteilung NSDAP. Das war die Kampftruppe, die Hitler in den 30er Jahren half, an die Macht zu kommen. Und diese verbotene Parole war auch so den Dienst, also Dienstdolch, Dienstmesser eingraviert. Und was sehr spannend ist, Herr Höcke ist ja nun Geschichtslehrer, hat das gleichwohl geäußert und ich glaube, Landgericht Halle war das, wurde in zwei Verfahren zu einer Geldstrafe verurteilt. Wenig überraschend für jeden Juristen. Und hier stützte sich die Verurteilung auf 86a StGB. Das ist die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hat jeder bestimmt schon mal mitbekommen. Auch in den sozialen Medien sind gewisse Dinge einfach verboten. Auch bei Demos, also bestimmte Fahnen, bestimmte Abzeichen, Uniformstücke, aber eben auch Parolen und Grußformeln. Klassiker, die so verboten sind, wer der Hitlergruß, das Hakenkreuz, aber auch Fahnen des Islamischen Staates. So, und diese Kennzeichen und die Verwendung dieser Kennzeichen sind deshalb verboten, weil sie für Weltanschauungen stehen, die mit unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung unvereinbar sind. Das ist richtig so, das ist wichtig so und das sollte man wissen.
Genau, während das jetzt ja bei so Sachen wie zum Beispiel dem Hakenkreuz offensichtlich ist, ist das für viele bei solchen Parolen, die jetzt auch vielleicht nicht allen bekannt sind, erstmal schwerer zu verstehen. Wenn man sich jetzt diesen Satz, ich wiederhole ihn auch nochmal fürs Verständnis, "Alles für Deutschland", wenn man den sich jetzt isoliert anguckt, losgelöst von jetzt der deutschen Geschichte, dann könnte man ja sagen, ja Mensch, das ist doch ein Satz. Ja, der bringt halt zum Ausdruck, dass ich einfach will, dass alles gegeben wird für das Land, in dem ich lebe, für Deutschland. Und das kann ja auch das Deutschland unserer heutigen Zeit sein. Also ja, eine freiheitlich-demokratische Gesellschaftsordnung, ja, mit Freiheitsrechten, mit Gleichheitsrechten. Ich will einfach, dass alles für dieses Land gegeben wird. Und ich hatte schon selber die Erfahrung, wo ich Leuten jetzt erklären musste, warum das trotzdem problematisch ist, weil ich kann das total gut nachvollziehen, dass wenn man sich damit jetzt noch nicht so sehr beschäftigt hat, dass man denkt, was wegen so einem Satz wird man jetzt beurteilt, nur weil diese Nazis da früher irgendwas auf ihren Dolchen da stehen hatte. Warum sagt der Staat, warum sagen wir als Gesellschaft, weil wir geben uns die Gesetze ja am Ende ne, selber durch die Parlamente, warum haben sich da die Deutschen gesagt, das schreiben wir mal lieber ins StGB rein. Wir wollen nicht, dass auch solche Parolen verwendet werden. Das hat damit zu tun, dass man aus der Geschichte lernen wollte und sagen wollte, wir müssen verhindern, dass sich diese Weltanschauung, die ja damals Grundlage dieser Katastrophe der Nazi-Herrschaft war, diese Weltanschauung, die muss bekämpft werden, falls sie in irgendeiner Form mal wieder aufkommen sollte, falls Leute wieder ähnliche Gedanken, ähnliche Vorstellungen haben. Und dem wollen wir eben schon ganz früh begegnen. Und die Sprache ist ein sehr mächtiges Instrument. Wir wollen verhindern, dass diese Sprache, diese Ideologie verharmlost wird. Dass unbedacht plötzlich wieder Sachen gesagt werden dürfen aus einer Zeit, von der wir uns einig sind, dass die sich niemals wiederholen darf. Und deswegen ist da unser Strafrecht ziemlich scharf und sagt auch bei solchen Sätzen, kommt der Staat und sagt, nein, das geht nicht. Auch wenn du das sagen willst, vielleicht auch aus einer anderen Intention heraus. Wir müssen dieser Verantwortung gerecht werden, die historisch nun mal da ist. Es ist schon mal etwas ganz Schlimmes passiert. Das steht damit in einem Zusammenhang. Und wir verhindern um jeden Preis, dass sich so etwas wiederholt. Und deswegen wird da die Meinungsfreiheit ziemlich stark eingeschränkt. Das ist natürlich schon so, weil du plötzlich etwas nicht mehr sagen kannst, was du vielleicht mit einem ganz anderen Inhalt füllen möchtest. Aber man sagt, nein, das Interesse daran, eben dort einer Verharmlosung der Sprache entgegenzuwirken, das wiegt schwerer als dein Interesse, diesen Satz jetzt zu sagen, vielleicht auch aus ganz anderen Motiven.
Ja, aber deswegen, also dieses Thema regt mich wahnsinnig auf, Simon. Es regt mich wahnsinnig auf. Ich kann das immer gar nicht zum Ausdruck bringen. Und ja. mir ist das auch schon passiert, dass überzeugend Menschen zu mir gesagt haben, ich wusste das nicht. Naja, deswegen erkläre ich es dir jetzt und deswegen sprechen wir heute auch darüber. Und natürlich hast du jetzt einmal den Satz gesagt, ich habe ihn einmal gesagt, das aber in einem wissenschaftlichen Kontext, um aufzuklären. Und wir haben uns den nicht als Parole zu eigen gemacht. Und wir sprechen jetzt drüber, damit ihr das alle wisst und dann vermeiden könnt, dass es deswegen Ärger gibt. Und ich glaube, wenn man es verstanden hat, was der Hintergrund ist, hat man auch nicht mehr das Bedürfnis, das zu äußern, außer man gehört einer bestimmten Gruppierung an. Und du hast es vorhin so schön gesagt, man hat sich damals gedacht, das darf nie wieder passieren. Und hallo, hier sind wir. Also wir sind nicht so weit wie seinerzeit, aber diese Parolen, nicht ohne Grund kam es zu einer Verurteilung, diese Parolen werden wieder öffentlich gerufen, werden wieder öffentlich geäußert. So, vielleicht auch da nochmal zur Beruhigung. Es wird ja danach differenziert, so wie im Beispiel eben auch, da hast du das auch schon angesprochen. Was ist denn, wenn man sich gar nicht bewusst war der Tatsache, woher dieser Satz stammt und dass der eigentlich Nazis zuzuordnen ist? Kann ja sein, dass man das jetzt gerade irgendwo geäußert hat, weil man das gelesen hat online, hat es unbedacht wiedergegeben und jetzt hat man Schiss. Da wird es ja wahrscheinlich genauso sein wie in dem anderen Fall, ne?
Genau, also auch hier brauchen wir eben Vorsatz. Und da ist jetzt aber nochmal wichtig, ich glaube, manchmal ist so, in der Allgemeinheit so der Gedanke, ja, Vorsatz, das heißt so, ich will das halt so sagen und ich will, dass das auch diese Bedeutung hat, die es damals gehabt hat. Vorsatz heißt wissen und oder wollen. Also es reicht auch, wenn du weißt, warum das eben verboten ist und dann kannst du noch so sehr wollen, dass das vielleicht jetzt einen anderen Inhalt hat und du diesen Satz aus ganz anderen Gründen sagst. Wenn du weißt, was der historische Hintergrund dieser Äußerung ist, und du ihn dann äußerst, ist das eben Vorsatz, weil du weißt, dass es strafbar ist. Und du es trotzdem äußerst. Und das war natürlich als auch so, naja, was heißt die Krux? Eigentlich war es keine so eine Krux, aber das war halt das Verteidigungsmittel von Herrn Höcke, der sich hingestellt hat, gesagt, ich wusste gar nicht, dass das die SA damals gesagt hat. Ja. Und das war natürlich, also schwer nachzuvollziehen, insbesondere weil der halt Geschichte studiert hat und als Geschichtslehrer tätig war. Und da hat das Gericht auch nach trotzdem natürlich intensiven Verhandlungen im Ergebnis gesagt, das können wir einfach nicht dir nicht abkaufen, dass du das nicht wusstest. Und auch dort konnte er sich natürlich nicht damit verteidigen, dass er diesen Satz nur angestimmt hat und den Rest immer vom Publikum hat sagen lassen. Das ist so eine Parallele zu dem Fall mit Flair und Bushido. Auch dort war es, glaube ich, beim zweiten Urteil dann eben so, dass er das angestimmt hat, die ersten Worte oder das erste Wort, und dann den Rest hat vom Publikum sagen lassen. Genau, also um das nochmal zusammenzufassen, man muss natürlich schon auch wissen, worum es sich da handelt. Alle, die diesen Podcast jetzt gehört haben, die wissen das jetzt. Da wird es dann unmöglich, sich da aus der Affäre zu ziehen und den Vorsatz zu verneinen, weil es eben um das Wissen geht. Und mir fallen da gerade noch zwei persönliche Beispiele ein, wo das wirklich, das waren auch zwei Sätze, die sind mir erst, und deswegen ist das auch in Ordnung, wenn man da gewisse Dinge erstmal nicht weiß, aber sobald man es weiß, muss man eben sich verantwortlich zeigen. Das war bei mir, ich komme aus Erfurt und da ist das Konzentrationslager Buchenwald in der Nähe. Ja. Und jetzt muss ich kurz auseinanderhalten, genau, in Buchenwald steht auf dem Tor, auch dort jetzt, sagen, wiederhole ich den Satz zu jetzt Bildungszwecken, dort steht jedem das Seine. Und das ist auch ein Satz, den gab es natürlich auch schon vor den Nationalsozialisten, und da hatte der jetzt keine jetzt rassistisch-ideologische Bedeutung, sondern da war das eben, ja, wie man das eben sagen kann, jeder hat seine Interessen und der eine macht das und der andere macht jenes. Aber auch dort gilt, weil dieser Satz so missbraucht wurde von den Nationalsozialisten in dieser Zeit, müssen wir eine Verantwortung dafür tragen. Und wenn wir wissen, dass dieser Satz so aufgeladen war, aus den ganz selben Argumentationen wie jetzt in Bezug auf den anderen Satz, den der Herr Höcke geäußert hat, wir wollen dort eine Aufweichung und Verharmlosung der Sprache verhindern. Und auch dieser Satz darf deswegen nicht genannt werden. Und das mag für manche vielleicht kleinteilig wirken, ist doch nur so ein Satz und so, aber ich glaube, sobald man mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, versteht man, warum die Deutschen, das waren ja wir, das war das Volk sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg, so sensibel dafür waren. Die haben sich das nicht ohne Grund ausgedacht, diese Dinge unter Strafe zu stellen. Und selbes gilt übrigens auch für den anderen Satz, der in Auschwitz steht. Da steht ja auf dem Tor, Arbeit macht frei. Und das weiß ich noch, wie ich als Jugendlicher dann irgendwann das im Geschichtsunterricht, ich hatte diese Sätze davor schon mal so gehört, in welchem Kontext, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber auch da war mir klar, okay, da sind ganz schlimme Dinge passiert, dort haben diese Sätze eine Rolle gespielt, da muss man eben vorsichtig sein und darf die dann nicht verwenden. Wir wollen uns davor schützen, dass dort eine Verharmlosung eintritt. Und da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Beispiele, an denen man eben sieht, ja, da wird die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Das mag auf den ersten Blick dann ziemlich scharf wirken, aber da steht eine sehr, sehr gute Rechtfertigung dahinter, warum diese Dinge verboten sind, meiner Meinung nach.
Ja, die Auffassung teile ich komplett und ich kann das bestätigen. Das ging mir damals auch so. Also gerade den zweiten Satz, den du genannt hast mit Bezug zur Arbeit, der ist, glaube ich, noch ein bisschen bekannter. Auch den kennen nicht alle. Aber gerade die erste Variante, ne, so, das war früher im Sprachgebrauch tatsächlich fest verankert. Und bis ich das im Geschichtsunterricht hatte, denn mein Geschichtslehrer wusste das und hat mir das beigebracht, da bin ich aus allen Wolken gefallen, weil ich immer gedacht habe, das heißt halt so, naja, der eine mag halt das, der andere das. Ich Vanilleeis, du Schokoeis. Das war mein Verständnis von der Bedeutung dieses Satzes. Mir war das damals überhaupt nicht klar. Aber wie gesagt, zum Glück, Geschichtslehrer wissen sowas und bringen einem das dann bei. Und deswegen finde ich so wichtig, natürlich kannst du denken, ja mei, das sagt man halt so. Es sollte man eben nicht. Und deswegen, wir wollen ja, weil du eben gesagt hast, so, ihr wisst es jetzt alle, nicht aus dem Antrieb heraus, dass wir euch als Juristin, würde man sagen, bösgläubig macht, so jetzt wisst das und jetzt seid ihr dran, sondern damit ihr versteht, warum es so wichtig ist, darauf zu achten, weil, wie du, Simon, eben schon gesagt hast, Sprache ist ein ganz mächtiges Werkzeug und man sollte sich immer darüber bewusst sein, was man mit diesem Werkzeug gerade anstellt. Und deswegen vielleicht so als Konklusion nochmal, Meinungsfreiheit gibt es bei uns, Kunstfreiheit gibt es bei uns, aber eben nicht schrankenlos. Und bevor ihr etwas veröffentlicht, egal auf welcher Social-Media-Plattform, oder bevor ihr einen Slogan, vielleicht einen vermeintlichen Slogan einfach übernehmt, recherchiert mal kurz. Weil das ist auch immer eine gute Sache, kleiner Faktencheck, bevor man was weiterträgt. Und ganz wichtig auch, wenn ihr etwas teilt, weiterteilt, das jemand anders veröffentlicht hat, kann das auch nicht ganz ohne sein. Also da muss man auch drauf achten, man ist nicht auf der sicheren Seite, nur weil jemand anders was geäußert hat. Wenn ich das weiter verbreite, bin ich im schlimmsten Fall auch mit dran. Also von daher immer erst denken, informieren, dann handeln oder reden. Ich glaube, das wäre doch vielleicht so eine ganz gute Conclusio zu Meinungsfreiheit. Gibt uns viel Freiheit, gibt uns aber auch Verantwortung. Vielleicht könnte man das so als Schlusspunkt setzen, Simon.
Wunderbar, das geht immer Hand in Hand. Die Freiheit bringt auch Verantwortung mit sich und der müssen wir gerecht werden, wenn wir von unserer wunderbaren Freiheit weiterhin schön viel Gebrauch machen wollen.
Das sehe ich auch so. Simon, ich danke dir sehr für die spannenden Fälle, die du uns mitgebracht hast. Das wären ja nicht weniger beim Thema Meinungsfreiheit. Vielleicht gibt's irgendwann nochmal einen Nachklapp. Ich danke dir von Herzen und ihr Lauscher da draußen, die ihr uns heute zugehört habt. Bleibt kritisch, informiert euch und bleibt stabil.
Ciao.
Ciao, Simon.
Shownotes nicht vergessen und... abonnieren.